FM. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Parod FM.
News.
Heute haben wir den 20.10.2011. Viel Spass! Dann darf ich alle unsere Hörer wieder mal recht herzlich begrüßen zu der neuesten Parod FM News Ausgabe. Heute haben wir den 20.10.2011. Also knapp vor der Wahl. Es ist ganz spannend. Ich darf herzlich begrüßen heute den Thomas Bruderer. Hoi Thomas.
Hey.
Und natürlich auch der Michael Greger.
Hallo miteinander.
Eine Durchsage der Parod FM Redaktion. Sie hören den ersten interaktiven Podcast. Damit Sie berechtigt sind, die nächsten Kapitel zu hören, müssen Sie in den Abstimmungsergebnissen der Nationalratswahlen vom 23. Oktober 2011 nachsehen, ob die Piraten mindestens einen Nationalratssitz ergattern können. Sollte dies der Fall sein, dann bitten wir Sie, folgendes Kapitel zu überspringen und mit dem darauffolgenden Kapitel unter dem Titel «Wir haben gesiegt!» weiterzufahren. Sollten die Piraten es nicht geschafft haben, in den Nationalrat einzuziehen, dürfen Sie sich das folgende Kapitel anhören. Sollte das Ergebnis noch nicht bekannt sein, sind Sie nicht berechtigt, sich die folgenden Kapitel anzuhören. In diesem Fall bitten wir Sie, die beiden folgenden Kapitel zu überspringen. Wir danken für Ihr Verständnis.
Wir haben die Wahl verloren. Wir
Nein.
führen aus.
Ja. Oder Sie.
Thomas, wie war es empfindlich, als du das erfahren hast, dass wir hier absacken?
Ja, es ist ja nicht ganz so überraschend gewesen, dass man die Sitz nicht erreicht. Wir haben zwar die letzten paar Wochen gehofft und viel Mut gefasst, aber realistischerweise sind wir auf das Niveau gekommen, wo wir eigentlich davor schon gewesen sind.
Michael, was sagst du dazu?
Ich bin natürlich auch enttäuscht. Wir haben so viel Arbeit reingetan, persönliches Engagement und auch Geld investiert. Und das ist natürlich enttäuschend, wenn entsprechend wenig dabei rausschaut. Andererseits, wenn ich so zurückschaue, bin ich natürlich schon stolz jetzt auf die geleistete Arbeit, auf das, was wir gemeinsam aufgestellt haben, also wirklich eine Organisation für einen Wahlkampf. Wir haben Arbeitsgruppen gehabt, die unglaublich viel geleistet haben. Ganz speziell möchte ich da die Leute erwähnen, die Standaktionen durchgeführt haben. Wir haben sicher an die 25, 30 Standaktionen durchgeführt und haben mit Hunderten von Leuten geredet. Aber es hat leider nicht gelangt.
Was denkst du, was hat es der Partei gebracht, dass jetzt der ganze Wahlkampf, den wir ja zum ersten Mal so voll durchgezogen haben, leider verloren haben, aber was ziehen wir da daraus raus? Haben wir irgendetwas, was wir trotzdem haben, können mitnehmen daraus?
Ganz sicher haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt im Wahlkampf. Es war wirklich eine Lernphase gewesen. Wir mussten mal alle lernen, was es eigentlich heisst, sich für die Partei zu engagieren, was man alles im Wahlkampf, an was man muss denken. Also es sind hunderte von Kleinigkeiten, Aufgaben, die müssen verteilt werden. Jetzt haben wir Adresslisten, jetzt wissen wir, an wer wir uns wenden müssen. Wir wissen, wo wir plakatieren können, wie Wahlversand funktioniert. Das nächste Mal wird das alles sehr viel leichter sein. Und wenn wir hoffentlich bei den nächsten Wahlen, sei das jetzt Gemeinderatswahlen, Kantonsratswahlen oder auch dann in 4 Jahren Nationalratswahlen, werden wir mit mehr Leuten, hoffentlich auch mit mehr Geld, erfolgreicher sein. Also wir lernen daraus.
Da stellt sich natürlich grundsätzlich für unsere Hörer natürlich die Frage, nach dem Ergebnis, das wir da heute haben, gibt es uns eigentlich im 2015 überhaupt noch für die nächsten Nationalratswahlen? Thomas, was denkst du darüber?
Als ich vor 2 Jahren da angefangen, oder 2,5 Jahren jetzt schon da angefangen habe, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt beim ersten Antreten eine Chance auf einen Sitz haben. Und wir haben in den letzten 2,5 Jahren wesentlich mehr Fortschritt gemacht, als ich mir das hätte ausmalen können. Und von dem her würde ich schon sagen, solange die Leute daran glauben und dass es weitergeht und dass wir etwas bewegen können, so lange werden wir weitermachen. Auch wenn wir jetzt da nicht erfolgreich gewesen sind, andere sind erfolgreich gewesen, da hat man in Deutschland gesehen, das heisst, es ist also möglich, dass Piraten gewählt werden. Das werden wir natürlich das nächste Mal wieder probieren.
Ich glaube auch, dass das nicht die letzte Niederlage ist. Also, wir werden noch viele Niederlagen müssen einstecken. letztlich, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ich glaube, es wird wieder einige geben, wo wir vielleicht weniger hören, wo uns den Rücken drehen. Aber doch, der harte Kern, der hat jetzt schon bei den Kantonsratswahlen in Anführungszeichen Niederlage müssen einstecken, jetzt wieder eine. Und deswegen glaube ich, der harte Kern, der wird weiterkämpfen.
Das ist natürlich sehr erfreulich, das zu hören. Was mich jetzt auch interessiert, es ist noch ein bisschen früh, um so eine Analyse zu machen, aber was denken ihr, können wir schon identifizieren, was wir nächstes Mal anders machen? Habt ihr da schon so mal Grundideen?
Also es ist natürlich schwer, das so ad hoc herauszufinden, aber natürlich haben wir auf der Straße schon bestimmte Reaktionen bekommen, die gezeigt haben, was zu Problemen führen kann. Und viele haben gesagt, grundsätzlich können sie sich mit unseren Themen durchaus identifizieren, aber wählen tun sie uns trotzdem nicht, weil wir einfach noch nicht klar ersichtlich sind, für was wir stehen. Also das ist so die häufigst gehörte Kritik, die ich so gehört habe, ist die, dass man nicht weiss, wo wir eigentlich genau stehen.
Ja, das ist sicher wahr. Wir müssen an unserem Parteiprogramm arbeiten, wir müssen auch daran arbeiten, unsere Kernidee bekannter zu machen und es besser zu formulieren, damit es verständlicher wird.
Und weiterentwickeln auf die Themen, die die Leute auch tagtäglich bewegt. Dieses Jahr sind die Themen im Wahlkampf aktuell, wo einfach nicht unser Ding sind. Also mit Bankenkrise haben wir einfach nichts zu tun gehabt, so direkt, was natürlich schade ist.
Klassischerweise ist es ja so, dass wenn zum Beispiel bei Firmen, wenn man hört, das ist ein schlechtes Ergebnis, Jahresergebnis rausgekommen, hat das meistens auch personelle Konsequenzen. Wird das Ergebnis personelle Konsequenzen in der Piratenpartei Schweiz haben?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Wie der Michael vorhin schon erwähnt hat, wird es durchaus einige geben, die ihre persönlichen Konsequenzen werden ziehen. Das wird bedeuten, dass es durchaus Leute gibt, die sich zurückziehen, weniger aktiv sind oder vielleicht sogar austreten aus der Partei. Das fänden wir natürlich extrem schade. Ausschliessen können wir das aber natürlich nicht. Von den Leitern und von denen, die eigentlich das Ganze antrieben haben, kann man glaube ich nicht sagen, dass sie irgendwas per se falsch gemacht haben. Also personelle Konsequenzen aus Schuld wird sicher nicht geben.
Also es wird ja ein Debriefing geben, wo wir jetzt genau analysieren, wie ist der Wahlkampf gelaufen, was sind die Erfahrungen, was sind die Fehler, was sind auch unsere Stärken gewesen, wie können wir die verbessern. Und klar, falls man dort irgendwie herausfindet, dass irgendjemand es gnadenlos vergeigt hat, sei das zum Beispiel der nationale Wahlkampfleiter, ja, dann müssen wir dieser Person, warte, das bin ja ich, nein, wir gehen da nicht aufs Dach, nein.
Wir sind gespannt drauf. Wir werden da sicher noch detailliert darüber mehr hören, was da passieren wird zu diesen Konsequenzen. Wird es dann auch organisatorische Konsequenzen haben? Werden wir etwas umbauen? Wie seht ihr das? Also vielleicht da gerade an unseren Koordinator, Thomas, wie siehst du das?
Das ist ganz klar so. Die Organisationsstrukturen sind bereits aufgebrochen worden und wir gehen jetzt tief ab und reissen das, was nicht funktioniert, raus und tun das durch funktionierende neue Teile ersetzen. Nein, Quatsch. Viel wird sich nicht grundlegend ändern. Schlussendlich, wir sind genau die gleichen Leute da, die die gleiche Arbeit müssen auch in Zukunft machen. Da wir jetzt nicht auf grosse neue Mitglieder wählen können zählen, wird das sehr hart sein. Vor allem die nächsten paar Monate, wenn alle traurig sind, wird es für mich als Koordinator vor allem darum gehen, die Leute zusammenhalten, die Leute weiter zu motivieren. Und ich werde mein Bestes tun, dass das funktioniert.
Und wie sieht es aus der Sicht der Zürcher Piraten aus, Michael?
Ja, wir sind natürlich ein harter Kern von Leuten, die ja schon richtig gute Kameradschaft geschlossen haben. Und ich glaube, die Organisation wird wirklich in die Richtung gehen, dass man sich untereinander besser die Arbeiten aufteilt. Jetzt im Wahlkampf sind die Aktionen im Vordergrund gestanden und jetzt muss man natürlich aufs Alltagsgeschäft zurück, dass es am Anfang extrem schwer wird sein, weil jetzt alle niedergeschlagen sind. Die Motivation sehr tief ist, das ist klar. Aber ich glaube, wenn wir weiterfahren mit Stammtisch, wenn wir weiterfahren mit Kameradschaft, dann werden wir das überstehen und die nächsten Wahlen, oder wie sagen wir so schön, nach den Wahlen ist vor den Wahlen, die nächste Chance kommt wieder. An dem müssen wir uns aufbauen.
Und auch wenn jetzt alle sehr, sehr traurig sind, möchte ich trotzdem allen Leuten, die geholfen haben, und es sind viele Leute gewesen, die geholfen haben, einfach allen mal Danke sagen und ihnen auch sagen, dass das, auch wenn wir jetzt nichts gewonnen haben, nicht umsonst gewesen ist. Alles, was wir das mal gelernt haben, werden wir das letzte Mal besser machen.
Das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort zu dem Thema und wir können damit das Thema an ACTA legen.
Eine Durchsage der Parrot FM Redaktion. Sie hören den ersten interaktiven Podcast. Wir möchten Sie nochmal darauf hinweisen, dass Sie nur berechtigt sind, die folgenden Kapitel Wir haben gesiegt anzuhören, wenn die Piraten an der Nationalratswahl vom 23. Oktober 2011 mindestens einen Sitz bekommen haben. Ansonsten bitten wir Sie, das folgende Kapitel zu überspringen und mit den regulären News weiterzufahren. Wir danken für Ihr Verständnis.
Es hat geklappt.
Unglaublich. Unglaublich.
Super. Damit haben wir echt nicht gerechnet.
Wie habt ihr das aufgenommen, wo ihr das Resultat gehört habt? Was irgendwo klar war, ist, es hat geklappt.
Thomas. Es ist einfach unglaublich gewesen. Der Moment, den würde ich einfach am liebsten x-mal nochmal erleben. Und ich glaube, ich werde das die nächsten paar Nächte auch wirklich tun. Also das ist so unglaublich gewesen. Von dort, wo wir gestartet sind, da haben wir uns in unseren wildesten Träumen nicht gedacht, dass wir das so schaffen.
Und Michael, wie ist es dir gegangen?
Mir ist wirklich das Herz stehen geblieben. Ich habe es nicht geglaubt. Also, das ist wirklich unglaublich. In zwei Jahren haben wir etwas erreicht, was es noch nie, wo wir noch nie da gewesen sind. Wir sind die erste Piratenpartei, die auf nationaler Ebene in einem Parlament vertreten ist. Das ist gewaltig.
Die ganze Welt schaut im Moment auf uns. Alle Piratenparteien sehen, man schafft es auch in nationale Parlamente. Und es ist unglaublich, so eine Vorbildfunktion können auszuführen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den wir ansprechen. Wie seht ihr es? Was hat das für eine Bedeutung? Und zwar international.
Unglaublichen Ansporn. Also das, was jetzt zu Berlin passiert ist, dank dem haben wir es überhaupt geschafft. Also Berlin hat uns geholfen. Und das, was wir jetzt da erreicht haben, das hilft jetzt anderen, hoffe ich. Also das hat Ausstrahlkraft. Ich kann es gar nicht richtig begreifen und packen. Aber ja, es ist voll genial.
Es ist unglaublich, wenn man sich's überlegt. Letzte Woche ist noch der schöne Artikel rausgekommen, von wegen, ich habe Angst, dass wir gewählt werden. Und jetzt ist die Angst erfüllt. Es ist einfach nur noch unglaublich.
Der Hammer. Ja, also, realistisch gesehen müssen wir natürlich schon bleiben. Es wird dazu führen, dass Piraten mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist super. Global mehr Aufmerksamkeit bekommen. Tatsächlich umsetzen, Politik machen, das können wir noch nicht so früh. Also, jetzt Hoffnungen haben, ja, jetzt im Dezember stellen die Piraten einen Bundesrat. So weit sind wir jetzt auch wieder nicht. Aber zumindest. Nein, also so weit sind wir jetzt auch nicht, so realistisch müssen wir sein. Aber zumindest sind wir keine Spasspartei mehr. Also jetzt, heute wissen die anderen Parteien, heute wissen die Medien, heute weiss die Öffentlichkeit, mit den Piraten muss man rechnen.
Und langfristig, wenn man Bundesrat?
Sind das die neuen Zielsetzungen?
Definitiv, oder? Urheberrecht ändern und den Bundesrat. Ich denke, das sind unsere jetzigen Ziele.
Nein, du machst dich jetzt drüber lustig. Also, natürlich wollen wir das machen. Wir treiben das mit Postulat, Motionen. Alle Möglichkeiten, die wir haben, werden wir natürlich nutzen. Aber letztlich ist unsere momentane Aufgabe jetzt Bewusstsein schaffen. Bewusstsein in der Öffentlichkeit, Bewusstsein in den Medien und letztlich auch eine Agenda setzen in der Politik mit unseren Themen. Also ich glaube, das steht im Fokus für die nächsten 4 Jahre. Auf jeden Fall probieren wir in die 4 Jahre Fraktionsstärke zu erreichen. Dann hätten wir dann tatsächlich richtige Möglichkeiten. Man kann es nicht genug betonen, der Wahlsieg unterstreicht die Notwendigkeit der Piraten in der Politik. Und das müssen wir weiterführen und rausschälen.
Das können wir jetzt auch machen. Wir sind im Nationalrat. Wir werden schaffen, damit tatsächlich jetzt Kommunikation auch anzustossen. Also wir werden im Plenum vom Nationalrat gehört werden. Wir werden eine Stimme haben. Wir haben plötzlich eine Stimme im Nationalrat. Das ist, der Wert von sowas ist unabschätzbar.
Bei den nächsten Wahlen 2015, was hat sich geändert? Was haben Piraten verändert in diesen 4 Jahren? Was ist da realistisch?
Also ich glaube sicher mal, dass bis dann wir ein Parteiprogramm haben werden, wo der Name noch tatsächlich verdient. Ich hoffe, bis dann werden die Leute verstehen, um was es uns eigentlich im Kern geht. Was es dann konkret bei den Wahlen wird heissen, dass da auch eine neue politische Dimension wird im Spiel sein. Also die Leute werden nicht immer nur von links und rechts reden, sondern eben auch von den verschiedenen Ansichten. Genauso wie man heute eben davon redet, ob jemand für oder gegen Atomkraftwerke ist, dann wird es in Zukunft auch das Thema sein, ist man für oder gegen eine Liberalisierung vom Urheberrecht.
Wir sind eine recht junge Partei und wir haben das in Rekordzeit geschafft, ins Bundeshaus Einzug zu halten. Jetzt hat das natürlich auch gewisse Konsequenzen. Also wenn wir uns anschauen und mit anderen Parteien vergleichen, dann sind wir doch mit unseren Mitgliederzahlen eher eine kleinere Partei. Was heisst das jetzt für uns personell? Was für Konsequenzen hat das bei uns personell?
Also wir haben es ja schon vor der Wahl gesehen und jetzt auch nach der Wahl wird es so weitergehen, dass die Mitgliederzahlen regelrecht explodieren werden, also zumindest im Verhältnis zu dem, was wir davor hatten. Jetzt geht es uns daran, da wir auch unsere Organisation auf die Probe gestellt wird mit so vielen neuen Leuten, dass man die integriert und mit denen was Sinnvolles anstellt. Ich meine, Manpower können wir immer brauchen, das ist ganz klar. Wichtig ist aber auch, dass man sie dort abholen können, wo sie sind und zu richtigen Piraten machen.
Ich glaube, das ist wirklich wichtig, da hat Thomas völlig recht. Wir müssen die Leute in unsere Strukturen integrieren, weil wir brauchen in Zukunft viele Leute, die dann auf Gemeinde- und auf Kantonsebene Piratenpolitik betreiben. Also diese Ebene dürfen wir nicht vergessen. Nur weil wir jetzt im Nationalrat sind, heisst das nicht, dass wir eben auch auf der anderen Ebene von der föderalen Struktur arbeiten müssen. Und das heisst dann aber auch, dass wir politisch, inhaltlich müssen Gas geben. Wir müssen jetzt Inhalt erschaffen, müssen Tagespolitik betreiben. Hey, da kommt eine riesen Arbeit auf uns zu, aber ich bin da extrem positiv, weil jetzt haben wir einen Zugang zu der Öffentlichkeit, jetzt werden wir wahrgenommen, jetzt haben wir hoffentlich auch entsprechende Mittel, sei das jetzt über Spenden, Mitgliederbeiträge oder auch sonstige Quellen. Jetzt geht's erst richtig los.
Mit dem Erfolg haben wir jetzt die erste grosse Tür aufgestossen und jetzt geht es daran, die Tür nicht wieder zukommen zu lassen. Ist ganz klar, dass wir diesen Sieg auch Vorschusslorbeeren zu verdanken haben. Die Leute haben zwar gewusst, für was wir stehen und wir sind sehr dankbar, dass sie uns gewählt haben, aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir das auch die Vorschusslorbeeren wert sind und etwas umsetzen, wo sie uns gewählt haben für.
Vielleicht an dieser Stelle auch noch natürlich den Leuten, die diesen Sieg überhaupt erst möglich gemacht haben, danken. Also das ganze Wahlteam, unsere Kandidaten, die unglaublich viel Arbeit geleistet hätten. Hey, das haben wir uns erarbeitet. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank an alle.
Alle von uns sind ein Teil von dem Nationalrat, den wir jetzt bekommen haben. Herzlichen
Definitiv.
Dank.
Definitiv.
Eine Durchsage der Parade-FM-Redaktion. Sie hören den ersten interaktiven Podcast. Die folgenden Kapitel der regulären News-Sendung sind freigegeben und unabhängig vom Ausgang der Nationalratswahlen. Damit sind Sie berechtigt, ohne weitere Einschränkungen den restlichen Podcast zu hören. Falls Sie eines der letzten Kapitel übersprungen haben, empfehlen wir Ihnen, den nächsten Arzt aufzusuchen. Denn dafür haben wir kein Verständnis.
Wir sind ja bereits am Wachsen, uns auf neue Taten, neue Ziele zu vorbereiten. Und da haben wir vom Vorstand mitgekriegt, dass da irgendwelche Statuten bereits für die St. Galler Bewegung gemacht sind. Thomas, kannst du uns da irgendwelche Hintergrundinformationen geben?
Ja, wir haben letzte Woche nochmal diskutiert über die Statuten von der St. Galler. Also die Sektion, die dort gegründet werden wird, ist die Sektion St. Gallen und beide Appenzell. Das heisst, das ist eine Sektion mit 3 Kantonen. 2 Kantönige haben wir jetzt ja schon gebaut, aber das ist jetzt die erste aus 3 Kantonen. Ihre Statuten sind vom Vorstand für gut befunden worden und sie werden sich jetzt Anfang November, das Datum ist noch nicht ganz klar, aber es ist höchstwahrscheinlich der 12. November, wo sie in der Stadt St. Gallen gegründet werden. Also herzlichen Glückwunsch.
Da haben wir wieder neue Zuwachs. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir werden sicher auch über das Ereignis detailliert darüber berichten und hoffentlich auch bald St. Galler Vertreter da haben, die uns detailliert darüber Auskunft geben können, was in St. Gallen und bei der Appenzell, was da so alles abgeht. Kommen wir zu den News von der Partei. Da habe ich letztens so eine komische Meldung gelesen in der Zeitung, dass die deutschen Piraten können sich beraten lassen bei uns Schweizer. Könnten die keine Demokratie?
Die können schon Demokratie, aber Piratenparteien im Ausland haben zusätzlich zu den Themen, die alle Piraten haben, auch das Thema verstärkte Demokratisierung. Und was die Piraten darunter verstehen, ist direkte Demokratie. Also im Prinzip ein kleines Schweizer Modell, aber natürlich angepasst auf ihre Bedürfnisse. Also in Deutschland ist es so, was zumindest bei den Berlinern sehr beliebt ist, ist Liquid Democracy. Das ist nicht nur eine Software, das ist auch ein Konzept. Und das Konzept dahinter ist im Prinzip, Abstimmungen kann delegieren an Leute. Also man kommt quasi, jeder wird Politiker und man kann jedem die Stimme für eine bestimmte Zeit weitergeben. Die haben uns jetzt nach dem Wahlsieg, haben die gesagt, wir würden euch gerne mal hören, wie läuft das bei euch? Wie funktioniert direkte Demokratie in der Schweiz? Was sind die Erfahrungen? Wir haben die Einladung natürlich herzlich angenommen und hoffen, ihnen etwas erzählen zu können, was sie noch nicht wissen. Offensichtlich ist ihnen bewusst, dass wir stark direkt demokratisch sind. Sie wollen wahrscheinlich eine persönliche Einschätzung davon, wie man das könnte auch umsetzen in Deutschland.
Wann findet denn das statt? Also trifft man sich da? Ist das eine virtuelle Kommunikation oder wie wird das ablaufen?
Bisher ist noch nicht alles ganz klar. Wir haben gesagt, wir haben im Moment mit dem Wahlkampf zu tun und die Woche drauf sind auch alle weg. Also es geheißen von uns frühestens gegen Ende November, Anfang Dezember. Das wäre dann, wir würden nach Berlin gehen, uns dort mit wahrscheinlich gewählten Parlamentariern treffen. Also es wäre natürlich auch ein gegenseitiges Lernen, weil dort hat es dann tatsächlich Piraten, die bereits gewählt sind.
Da geht der ganze Vorstand oder ausgewählte Leute oder wer geht?
Es ist wie üblich bei solchen Einladungen, die Einladung ist relativ weit gefasst und es kommt auch darauf an, wer Interesse hat. Wer sicher dabei wird sein, ist der Döni wird dabei sein, ich werde dabei sein, möglicherweise der Stefan Döni wird dabei sein. Nicht wegen direkter Demokratie direkt, aber die Berliner Piraten haben auch Interesse daran gehabt, über unser E-Voting-System mehr zu lernen und da ist natürlich der Stefan der perfekte Gesprächspartner.
Und wenn der Dennis dabei ist, werden wir es ja sicher dazu können überreden, das Mikrofon zwischen ihnen in seinem Rekorder einzuschalten und da uns mitlauschen zu lassen, was da genau besprochen worden ist und was da abgeht.
Das wird er sicher gerne machen.
Denn auch etwas, was in den Zeitungen gelaufen ist, in Zürich hat man das nicht nur in den Zeitungen gesehen, sondern ganz live, ist nämlich der Occupied Paradeplatz gewesen, der Protest gegen Banken. Was in den Zeitungen war und was mich ganz persönlich geschockt hat, ist, die Piratenpartei hat sich distanziert. Wieso denn das?
Es ist eigentlich nicht die Piratenpartei als Ganze gewesen, sondern nur die Sektion Zürich. Also die Piratenpartei Zürich hat sich davon distanziert. Das darf bitte nicht überbewertet werden. Also nach wie vor unterstützt die Piratenpartei Zürich und die Piratenpartei wahrscheinlich als Ganzes die Idee von Occupy Paradeplatz. Also das heisst, dass die Kritik am Finanzsystem, das Aufstehen gegen undurchsichtige Strukturen, das Transparentmachen von Macht. Warum haben wir uns davon distanziert? Vertreter von uns sind am Organisationstreffen von Occupy Paradeplatz gewesen. Und dort ist relativ schnell klar geworden, dass das Ganze nicht nach Regeln oder Strukturen abläuft, wo wir mit gutem Gewissen hätten können zustimmen. Also zunächst einmal ist es so gewesen, dass dort ungefähr 70 Leute anwesend gewesen sind und die Hälfte davon sind Jusos gewesen. Das erste, wo mal abbügelt worden ist von den Jusos, ist die Nicht-Parteipolitik an dem Anlass. Die ursprüngliche Idee war, wir machen den Anlass, aber bitte Parteiangehörige sollen doch Fahnen und Logos und Parteiprogramm und all das Zeugs daheim lassen und einfach als Bürger oder als Teilnehmer erscheinen. Das hat die USO dann mit der Mehrheit der Leute abbügelt. Und uns ist dann mehr oder weniger klar geworden, ja, okay, da probiert jetzt eine Partei, die bekannt ist für tätige Aktionen, das zu vereinnahmen. Das hat sich dann auch niedergeschlagen in dem, dass die Medien sich an die Repräsentanten von der JUSO gewendet haben, die mehr oder weniger ins Gesicht wurden. Ob das Absicht war oder nicht, das kann ich so nicht beurteilen. Letztlich ist es dann auch noch darauf rausgelaufen, dass man sich entschieden hat an dem Organisationstreffen, dass man keine Bewilligung für den Anlass, also für die Besetzung einholt, dass man kein OK gründet, also dass kein Organisationskomitee zuständig ist, sondern dass das Ganze wirklich informell ist. Für das haben wir Zürich natürlich Verständnis, aber andererseits, wenn wir von den Politikern, von politischen Akteuren insgesamt Recht und Gesetz und verantwortungsvolles Verhalten einfordern, dann müssen wir diese Forderung natürlich auch uns selber stellen und dann können wir nicht eine Organisation oder einen Anlass unterstützen, wo sich explizit dagegen entscheidet, sich an Regeln zu halten, sich an das Gesetz zu halten. Es ist toleriert worden, aber das entbindet uns nicht von der Verantwortung zu sagen, wir müssen uns an Regeln halten. Wenn die Piratenpartei irgendwo mitmacht, dann muss das gemäss Gesetz und Ordnung stattfinden. Wenn wir das nicht möchten, können wir das auch nicht von anderen Parteien und Organisationen einwarten. Das ist die Zwickmühle, in der wir gesteckt sind. Wir können nicht mit gutem Gewissen unsere Mitglieder dazu aufrufen, am Occupy-Paradenplatz teilzunehmen, wenn kein Organisationskomitee ist, wenn keine Absprache mit der Polizei stattfindet, wenn kein Sicherheitskonzept verbindlich da ist. So leid, dass es uns tut. Ich persönlich bin an Occupy-Paradenplatz hingegangen. Ich habe dort geschaut, was dort los ist. Es war friedlich gewesen. Leider kann ich die Art und Weise, wie das organisiert worden ist, nicht unterstützen. Obwohl ich die Idee unterstütze.
Ja, das Interessante war, dass man dann tatsächlich das wahrgenommen worden ist. Also man hat bemerkt, dass wir abwesend sind. Das ist schon mal recht interessant. Ich habe mit einem von den Juso geredet, hat sie uns dann angefragt, ja, warum denn distanzieren? Hätte es nicht gelangt, einfach davon wegzubleiben? Nächstes Mal werden wir vielleicht ein bisschen weniger stark kommunizieren, wenn wir von was wegbleiben.
Andererseits, wenn wir ehrlich sind, in dem, dass wir uns distanziert haben, sind wir überhaupt erst erwähnt worden. Hätten wir eben hypothetisch gesprochen, hätten wir gesagt, ja, wir unterstützen das, hätten wir uns gar nicht erst erwähnt. Das ist eben ein bisschen die Ungerechtigkeit an dem ganzen System, also an der ganzen Medienberichterstattung. Erst wenn man irgendwie auf die Pauke haut, wird man tatsächlich wahrgenommen. Uns ist halt nichts anderes übrig geblieben.
Ja, damit sind wir jetzt wenigstens mal erfolgreich gewesen. Sonst sind wir ja kommunikativ, machen wir es ja meistens eher Mainstream. Von dem her ist das ja gar nicht schlecht gewesen.
Es ist nicht nur in den Zeitungen ein umstrittenes Thema, das Occupied Paradeplatz. Es ist auch bei uns ein Thema, wo wir hin und her wälzen. Auf jeden Fall ist es wichtig festzuhalten, dass wir auf jeden Fall das wenigstens ideell unterstützend. Aber was natürlich noch viel spannender gelaufen ist und medientechnisch noch wesentlich stärker Anfangswoche durch Zeitungen durchgegangen ist, ist die ganze Sache mit dem Bundestrojaner. Bei mir ist es so gegangen, ein ganzer Haufen Mitbürger, irgendwo hat sich Angst ausbreitet. Thomas, kannst du vielleicht mal so ganz kurz zusammenfassen, was jetzt eigentlich überhaupt ein Trojaner ist?
Ein Trojaner ist eine Software, die sich auf der eigenen Festplatte versteckt und verschiedene Funktionen kann ausführen. Also das erste Ziel ist eben das Verstecken. Das versuchen sie mit verschiedenen Methoden zu machen. Im Normalfall tut er sich durch irgendeine Lücke installieren oder wie der deutsche Pendant, das gibt einen Installer und dort muss einer aktiv draufklicken. Das zweite ist eben Funktionen. Die können ganz, ganz unterschiedlich sein. Der Trojaner, den man jetzt hier angetroffen hat und den CCC analysiert hat, hat unter anderem können Skype-Telefonate abhören, E-Mail lesen, Screenshots machen vom Bildschirm oder von Teilen vom Bildschirm. Er hat können Dateien lesen und er hat Funktionen können nachladen. Also er hat eine Plugin-Funktion gehabt, wo nachträglich weitere Funktionen hätte können nachladen. Also zum Beispiel auf Dateien schreiben, was er, soweit ich weiß, nicht hätte können. Das heisst, so ein Trojaner steckt auf dem PC den drauf und kann eigentlich alles ablesen und damit auch alle privaten Daten einsehen.
Also ich muss davon ausgehen, dass wenn ich so einen Trojaner drauf habe, dass da staatliche Behörden mir alle Daten oben abholen und alles genau wissen, was es ist. Es ist dann auch so ein Gerücht umgegangen oder so eine Überlegung, also es geht auch um Skype und dort haben wir ja auch Videokamera dran und es ist dann auch das Gerücht umgegangen, dass sie auch könnten via Videokamera schauen, wer vor der Videokamera sitzt, respektive die Videokamera auch jederzeit unbemerkt einschalten.
Also meine Kamera sollte theoretisch nicht unbemerkt eingeschaltet werden, die sollte das Lämpchen leuchten, falls sie sich einschaltet, aber im Prinzip ist das richtig. Grundsätzlich kann so eine Software auch Zugriff auf die Webcam direkt nehmen und sie einschalten und dann sieht man auch, was vor dem Bildschirm passiert.
Muss ich damit rechnen, realistischerweise, dass ich einen Trojaner bei mir auf dem System habe?
Eher unwahrscheinlich, weil bisher haben sie erst 4 Einsätze in der Schweiz zugegeben von dem Trojaner. Das ist nicht der einzige, der es verwendet. Also es ist ganz klar, dass die Schweizer Behörden neben dem deutschen Trojaner noch weitere verwendet. Das heisst trotzdem, die Wahrscheinlichkeit, einen zu haben, wird irgendwo bei 1 zu 100.000 sein. Sehr klein. Aber falls einen hast, wird es sehr schwer, den anzuweisen. Weil normale Virenschutz könnt den nicht erkennen. Der deutsche Trojaner, wo der CCC untersucht hat, wird zwar im Moment erkannt. Andere Versionen und sogar nur ganz, ganz leicht andere Versionen werden nicht richtig erkannt.
Aber eins habe ich in der ganzen Sache noch nicht ganz kapiert. Die wollen das gegen irgendwelche spezifische Leute einsetzen. Wie kommt um Himmels Willen der Trojaner bei dem auf die Maschine?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ein Polizist sitzt an dem Computer irgendwann einmal für einen Moment, klickt auf das File und es ist installiert.
Ja, so ist also der Mensch, der da überwacht werden soll, der hat ja Türen und so weiter offen, dass der Polizist jederzeit rein kann.
Nein, das hoffentlich nicht. Das Beispiel in Deutschland war, einer hat am Flughafen den Laptop überprüft und die 5 Sekunden genutzt, um dort die Software zu installieren. Darum immer Laptops verschlüsseln. Damit auch selbst, wenn irgendein Polizist Zugriff sollte haben, niemand etwas kann drauf abspeichern. Für Heimuser ist es im Normalfall so, dass wie andere Hacker auch bestimmte Lücken in Software ausgenutzt werden oder soziale Tricks, das heisst, man kommt irgendwelche Spam-E-Mails über, wo man kennt, bitte klickt auf das PDF. Das sollte man lieber nicht machen. Also im Prinzip gelten sehr ähnliche Sicherheitsregeln, die man sollte einhalten, wie bei anderen Viren- und Spam-Nachrichten auch. Finger weg von Sachen, die man nicht kennt. Den Computer immer up-to-date halten, den Computer nicht fremden zugreifen lassen.
Das klingt alles richtig, haben wir alle zusammen schon 100'000 Mal gehört. Wer ist schon sicher, dass er nicht doch irgendwann einmal etwas angeklickt hat oder sonst irgendwas, wenn halt doch einmal irgendein File kommt, ob das jetzt ein PDF oder ein GIF ist oder sonst irgendwas drauf angeklickt hat. Und schon hätte es ja können passiert sein, oder?
Es muss eben nicht einmal etwas aktiv sein. Es gibt ein paar sehr schöne Tricks heutzutage. Also es gibt immer wieder Lücken in Flash zum Beispiel. Das heisst, wenn man das Flash installiert hat, muss man gar nichts mehr machen und man ist schon infiziert. Oder was ich einen sehr schönen Vortrag vor kurzem gesehen habe, ist, man tut etwas vorspielen, was gar nicht ist auf der Webseite. Das heisst, es wird vorgespielt, du klickst jetzt auf einen Twitter-Button, stattdessen klickst du aber jetzt gerade aufs Installieren und Start von einer Software. Das ist extrem gefährlich. Die meisten Browser sind dagegen überhaupt nicht geschützt. Lustigerweise sehe ich der IE im Moment der Beste in dem Bereich, so wahnwitzig wie das klingt. Also der IE10, nur IE10.
Noch eine Frage zum technischen Bereich, weil dann möchte ich auch noch ein bisschen die politische Dimension anschauen. Aber so eins technisch interessiert mich noch, weil ich auch gehört habe, dass der CCC gefunden hat, das Ding ist oberlausig programmiert und kann von Hacker ausgenutzt werden. Wie muss ich mir denn das vorstellen?
Das, was der CCC herausgefunden hat, ist zum einen, dass es Kommandos ohne Authentifizierung ausführt. Das heisst, wenn das Ding mal auf dem PC ist, kann jeder, der die Kommandos kennt, einfach Kommandos ausführen. Also der kann den Foto machen von deinem Bildschirm, der kann Dateien lesen und kann dir beim Telefonieren zulassen. Das kann jeder machen, weil das Problem an dieser Software ist genau gewesen, dass der Verschlüsselungs-Key ist in der Software drin gewesen. Das heisst, jeder, der die Software mal angeschaut hat, und hat der CCC jetzt gemacht, hat mit dem Key können die gesamte Verschlüsselung, die überhaupt vorhanden war, entschlüsseln. Es ist praktisch ungeschützt gewesen. Das ist eine von den ganz, ganz grossen Lücken gewesen. Die CCC hat noch einige weitere entdeckt. Unter anderem ist der ganze Netzwerkverkehr über die USA umgeleitet worden. Warum auch immer die auf die Idee gekommen sind. Also das ist mir ein absolutes Rätsel.
Was auch diverse Leute gesagt haben, ja, die Deutschen halt und. Das betrifft uns in der Schweiz nicht. Müssen wir uns keine Sorgen darüber machen. Was sagen wir denn da dazu?
Ja, es ist wie üblich. Kurz nachdem es in Deutschland losgegangen ist, die Firma selber gesagt, man hätte den Trojaner genau den gleichen, zumindest noch, also die gleiche Serie, auch in die Schweiz geliefert. Und es hat dann zuerst noch geheissen Dementis. Aber kurz danach ist dann das EADPD eingebrochen und gesagt, ja, wir haben den schon 4-mal eingesetzt, aber nur bei sehr, sehr schweren Verbrechen. Das hat sich dann als nicht ganz so wahr entpuppt. Einer von diesen 4 Fällen ist eben der Rütli-Bomber, wo ein Feuerwerkskörper in 20 cm Tiefe in die Luft gejagt hat.
Also ein ganz grosses Problem von dem Rütli-Bomber oder von die politische Dimension, die der Staatstrojaner-Einsatz beim Rütli-Bomber hat, ist ja eigentlich, wie ist man überhaupt zu dieser Person gekommen? Die Strafuntersuchung gegen den Rütli-Bomber ist ja jetzt eingestellt worden mit der Begründung, dass man hat nicht können nachweisen konnte, dass die Person in irgendeinem Zusammenhang zum Tatort, zur Tat selber oder zu sonst etwas aus dem Zusammenhang steht. Und in Tat und Wahrheit, wenn man sich die Unterlage genau anschaut, dann ist das nämlich so gewesen, dass aus dem Dunstkreis vom DAP, also vom heutigen Nachrichtendienst, früher hat das DAP geheissen, ist die Information gehabt, die und die Person, heute bekannt als Rütli-Bomber, das könnte sie gewesen sein. Und das ist an die Bundesanwaltschaft gegangen. Die Bundesanwaltschaft hätte dann auch ermitteln. Und gesagt, ja, das ist sie. Und dann haben wir es Nachrichtendienst gefragt, ja, was habt ihr gegen diese Person? Welche Informationen basieren? Ich vermute, dass er könnte sein. Und dann hat es die Nachricht gesagt, nein, das können wir aus Quellenschutzgründen nicht preisgeben. Und obwohl keine konkreten Hinweise da gewesen sind, sondern einfach nur ein Hinweis vom Nachrichtendienst, hat dennoch das Zwangsmassnahmengericht den Einsatz vom Staatstrojaner bewilligt. Und das ist wirklich ein Skandal. Das kann man sich nicht als schlimm genug vorstellen, weil das Zwangsmassnahmengericht hat eigentlich die Aufgabe zu überprüfen, ob die Hinweise tatsächlich genügend sind, um einen Staatstrojaner oder eine Überwachungsmassnahme, was auch immer das ist, zu rechtfertigen. Es hat keine konkreten Hinweise gegeben, sondern nur einen allgemeinen Hinweis. Aber das hat ein Zwangsmassnahmengericht dennoch gelangt, einen Staatstrojaner einzusetzen. Jetzt stellt sich da ernsthaft die Frage, welche Kompetenz hat das Zwangsmassnahmengericht gehabt, einen Staatstrojaner einzusetzen? Das kann man wirklich als staatspolitisch höchst fragliche Situation darstellen.
Damit auch all denen Dementis entgegenwirken, die sagen, ja, wir haben das nur bei den ganz schlimmen Sachen, wo alles klar war, eingesetzt worden. Nein, ist es nicht. Es war ganz klarer Missbrauch gewesen, staatsrechtlich, hochbedenklich und höchst bedenklich auch technisch. Also es war eigentlich auf der ganzen Linie ein Totalversagen vom System gewesen.
Das Einzige, was sich die Bundesanwaltschaft verteidigen kann, ist, ja, wir haben gegen die Person keine Beweise gehabt. Und wohin keine Beweis, keine belastende Beweise führen, ich glaube, das wissen wir aus der Geschichte alle, dass das in Diktatur oder in unglaubliche Justizirrtum führt, wenn man Beweismaterial für keim erklärt.
Jetzt, wenn ich euch so dazu höre über das, ich habe eigentlich gehofft, dass ihr mich ein bisschen beruhigend nach diesen ganzen Zeitungsartikeln. Das ist gar nicht so, ich bin eigentlich noch entsetzter, bis knapp panisch. Also da stellt sich für mich nur eine Frage, was machen wir da dagegen?
In Panik muss nicht ausbrechen, weil schließlich ist der Fall ja jetzt an die Öffentlichkeit gekommen. Unser System funktioniert, wenn wir davon ausgehen, dass tätige Skandale nicht verheimlicht werden können. Ich bin überzeugt, das Ganze wird aufgeklärt werden müssen. Und dann muss es Konsequenzen haben, wird es entsprechende Regulierungen geben, die tätige Situationen, wie wir sie jetzt hier vermuten, verhindern.
Also es ist ganz klar, Wasser auf unsere Mühle, wo wir es schon lange sagen, das BÜPF und die FÜPF-Revision von der Simonetta Simaruga sind absolut unwürdig und müssen sofort gestoppt werden.
Wir sehen eindeutig, da müssen wir definitiv noch massiv was machen. Sowohl das Thema darf nicht abgeschlossen und ad acta gelegt werden, weder in der Schweiz noch bei uns. Wir werden auch etwas machen. Wir werden als nächstes am nächsten Sonntag, also am 30. Oktober, virtuellen Stammtisch machen, also im Mammel drin, und werden das Thema nochmal aufgreifen und detailliert ausdiskutieren unter grösseren Gruppen. Also alle Hörer sind aufgerufen, kommen in den Mammel, sagen eure Meinung dazu. Wir werden das selbstverständlich die erste Stunde einen Podcast darüber aufnehmen, das euch auch zur Verfügung stellen. In der zweiten Stunde, für alle die, die nicht wollen auf einen Podcast, ihr könnt auch in der ersten Teil noch zuhören und im zweiten Teil nachher dann auch mitdiskutieren, das wird nicht aufgenommen und auch nicht veröffentlicht. Also virtueller Stammtisch am 30.10.2011, das ist der Sonntag um 8.30 Uhr. Dann habe ich noch News aus aller Welt, eine sehr grosse, eine sehr spezielle, nämlich, weil wir ja jetzt alle so wahnsinnig geübt sind im Abstimmen, Wählen und alles, was dort dazugehört, brauchen wir eure Hilfe gerade nochmal. Und zwar, wir sind, und darauf sind wir sehr stolz, nominiert worden zum European Podcast Award in der Sektion Schweiz und Non-Profit. Da könnt ihr für uns wählen. Wir brauchen eure Stimme unbedingt, weil wir haben sehr, sehr starke Konkurrenz. Auch sehr spannende Konkurrenz. Ich kann nur auch empfehlen, hören auch mal bei den anderen rein. Wir sind die Besten, ganz klar. Aber auch andere Spannende gibt es. Uns auch vergleichen miteinander und auf jeden Fall stimmen für uns ab. Ihr habt genau einen Monat Zeit, also bis Ende November. Und nachher wird noch eine Fachjury unsere Podcasts anschauen. Und wir hoffen natürlich, dass wir dort mindestens Platz 1 erreichen. Wir zum Wählen kommen, das ist viel einfacher als die Nationalratswahlen. Da müssen wir nicht grosse Papiere ausfüllen oder sonst irgendwas. Einfach bei uns auf Show Notes gehen, also unter parrot.fm. Dort finden ihr das Logo, sehen ihr auf einen Blick, auf das klicken ihr drauf, dann sehen ihr unseren Podcast und dort klicken ihr auf Vote und dann habt ihr uns eure Stimme gegeben. Wir machen für euch alles gratis. Das haben ein Haufen Leute das Gefühl. Das ist nicht so. Nein, wir machen es für eure Stimme. Also, wenn ihr den Podcast hört und nicht für uns gestimmt habt, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt.
Wo muss ich abstimmen?
Und ohne siehst du es nicht.
Ah, ja,
merci. Steht bei uns in den Shownotes drin. Okay, haben wir noch irgendetwas vergessen? Haben wir noch irgendwelche Themen?
Choice.
Oh, Choice, genau. Es läuft so viel medienmässig ab. Dann haben wir das eines der wichtigsten Themen total vergessen.
Ja,
Wilder,
also.
Thomas hat ja die zweite Runde bestritten im Choice-Bereich. Das war am letzten Dienstag. Habe ich das richtig im Kopf?
Hast du richtig im Kopf? Zwei Wochen nach, ja, jetzt kann man sagen, Viertelfinal ist das Halbfinal gewesen. Aber es ist eine sehr interessante Diskussion gewesen zwischen mir und Alain David Sanchines. Er ist Gemeinderat in Zürich und er ist Mitglied von der SP. Aber wir haben diskutiert über ÖV und über Videoüberwachung. Es ist eine sehr interessante und auch stark geführte Diskussion gewesen. Und am Schluss haben die Piraten vor allem wahrscheinlich für mich abgestimmt. Wir haben es tatsächlich geschafft, auch das Halbfinale zu gewinnen. Und jetzt geht's um die Wurst. Morgen Abend um 19 Uhr tritt ich an gegen den David Roth von der JUSO. Der Präsident von der JUSO und Nationalratskandidatin Luzern. Also es wird absolut spannend. Die Themen sind noch nicht ganz klar, aber es werden sicher wieder kontroverse Themen ausgewählt.
Thomas, kannst du mir in der Zwischenzeit sagen, wie es ausgegangen ist?
Was ausgegangen?
Das ist ja jetzt schon vorbei. Das, was du als morgen bezeichnest, ist ja eigentlich schon gestern.
Ja, aber das weiss ich ja noch nicht.
Also du kannst das... Ja, okay, sorry, mein Fehler. Ich denke schon vierdimensional.
Jetzt müssen wir aber trotzdem noch erklären, was morgen ist. Also um Himmels Willen, morgen funktioniert nicht.
Morgen ist der Freitag, 21. Oktober gsi.
Genau, genau. Das grösste Problem bei Zeitreisen ist Grammatik.
Also ich denke mir, jetzt sind endgültig alle unsere Hörer total verwirrt. Kein Problem, für das haben wir Shownotes unter Parrot.fm. Einfach draufklicken, da könnt ihr alle Links nachlesen und dort habt ihr auch die korrekten Daten drauf. Und finden auch noch den Link für zu Choice, zum mit abstimmen. Also noch mehr abstimmen, noch mehr klicken. Klicken können wir alle gerne, wunderbar.
Ja, das wird das mal nicht funktionieren, weil das ist Live-Voting das mal und das mal tun sie die Regeln hoffentlich nicht schon bitter ändern. Nein, das mal ist es sicher. Es ist nur eine halbe Stunde lang Voting und in dieser halben Stunde zählt. Also morgen Abend zwischen dem 7. und dem 7:30 voten. Wahrscheinlich wird sogar vor dem 7:30 irgendwann abgeschnitten, weil sie wollen wahrscheinlich auch noch den Sieger direkt begrüßen. Also höchstwahrscheinlich wird es so 25 Minuten lang Zeit haben zum Voten.
Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass wahrscheinlich die meisten den Podcast hören, nachdem dass das Ganze gelaufen ist. Also sie können bei uns noch den Link anklicken, die es noch nicht gesehen haben. Und eigentlich müssten wir jetzt nochmal so einen zweiteilten Teil machen. So,
oh ja.
Wenn du gewonnen hast. Nein, ich denke mir, das lassen wir jetzt. Oder wenn
es
noch?
Ist, nein, für Zuhörer, es ist schon relativ spät. Wir gehen auf die Mitternacht langsam zu. Wir haben uns natürlich... Die Zeit genommen für euch, das machen wir gern. Aber wir dürfen euch jetzt nicht noch länger quälen.
Okay, dann schliessen wir für heute. Und je nachdem, wie die Wahlen ja eben ausgegangen sind, werden wir jetzt todbetrübt ins Bett gehen oder uns noch der Party weiterhin zuwenden. Wir wünschen allen unseren Hörern weiterhin eine schöne Zeit. Ganz speziellen Dank natürlich auch an den Thomas Bruderer.
Dankeschön.
Und natürlich auch an den Michael Greger.
Merci.
Und damit wünsche ich weiterhin viel Spass. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spass gemacht wie uns. Ihr findet weitere Informationen zu dem Thema in unseren Shownotes auf dem Blog. Wir würden uns riesig freuen über euren Kommentar direkt auf unserem Blog via E-Mail an parrot www.fm@piratenpartei.ch, auf iTunes, via Twitter, auf Google+, via Briefpost, via Rauchzeichen, via Trommelwirbel oder was euch sonst alles einfällt. Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heisst auf Parod FM
News.
Ah ja, fast vergessen. Das natürlich auch noch.
Parod FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden.